Herzlich willkommen zur nächsten Folge des Recruitention Podcast. Und der Mike hat uns als Hausaufgabe mitgegeben, unter 18 Minuten in dieser Folge zu bleiben. Und ich fürchte, ich werde ihn enttäuschen müssen, denn das Brett, das ich mit ihm heute bohren will, ist dicker als 18 Minuten. Heute geht es um drei Kräfte, die in den nächsten paar Jahren auf die Unternehmen einwirken werden. Alles drei dicke Bretter, die Recruiting, Retention tatsächlich sehr stark beeinflussen werden. Und die drei dicken Bretter sind technologische Disruption, wie beispielsweise KI, das Thema demografischer Wandel und Geopolitik. Und wie das einschlagen wird und was das bedeuten wird für Recruiting und Retention, bespreche ich jetzt gleich mit dem Mike. Recruitention, der Recruiting und Retention Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp. Lieber Mike, richtig bohren ist angesagt. Dicke Bretter will ich heute mit dir bohren.
Ich mag Enttäuschungen nicht so gerne, deswegen werde ich mal einfach das 18-Minuten-Ziel von vornherein kippen, glaube ich. Wir machen 19 draus.
Okay, dann probieren wir einfach mal 19 und lass mich deswegen vielleicht tatsächlich gleich zu dem Punkt kommen, was ist überhaupt der Hintergrund zu diesen drei großen Themen. Ich will dir jetzt kurz erzählen, ich habe eine YouTube-Reihe begonnen, die sich eben mit technologischen Strategien und so weiter aus Unternehmenssicht beschäftigt und hatte mich nach den verschiedenen Konferenzen, an denen ich dabei war, wie der KI-Konferenz in Berlin oder dem letzten Zukunftstag des Verbandes der mittelständischen Wirtschaft, kamen eigentlich diese drei Megathemen oder Mega-Herausforderungen immer klarer kommen die raus. Und das erste Megathema, und wir haben da auch tatsächlich eine ganze Reihe an Studien von den verschiedensten Quellen, also wir können es vielleicht dann auch sehr gerne unten in der Beschreibung nochmal verlinken, die Quellen dazu, dass also diese nächsten 10 bis 15 Jahre in Unternehmen wahrscheinlich eine ziemlich rumpelige Strecke des Weges wird. Also keine easy, smooth Zukunftsentwicklung, sondern in der Tat sehr rumpelig. Und der Grund oder die Gründe sind dreierlei. Und das erste Segment oder die erste große Kraft, das ist das Thema, das uns ja schon hier ein paar Mal beschäftigt hat, künstliche Intelligenz. Aber es ist nicht nur künstliche Intelligenz alleine, sondern was wir merken, ist, künstliche Intelligenz findet ihren Einsatz mehr und mehr auch in bestimmten Anwendungen oder auch in bestimmten Hardware-Umgebungen, wie beispielsweise in der Robotik oder in Maschinen, im Maschinenbau, in Drohnen etc. Und also tatsächlich, das hat unheimlich stark diesen Effekt, dass es ganze Geschäftsmodelle, traditionelle, klassische Geschäftsmodelle oder jahrzehntelang bekannte Stellenbeschreibungen wie die der Finanzbuchhalterin oder des Contentplaners oder was auch immer komplett herausfordert. Und das ist eine der großen Herausforderungen. Und was daran auch nochmal herausfordernd ist, das gibt ein paar interessante Zahlen dazu, dass also aktuell ungefähr, also laut einer Studie vom MIT, Massachusetts Institute of Technology, im Jahr 2025 nur 5% aller KI-Projekte überhaupt einen positiven Return on Invest hatten. Dass nur rund ein Drittel aller Firmen überhaupt so etwas wie eine KI-Strategie hat. Und gleichzeitig da ein unheimliches Momentum drin steckt, diese viele Dinge komplett neu zu ordnen.
Jo, das ist mal echt ein dickes Brett. Kann man gar nicht anders sagen. Und ne, bringt uns dann ja auch ein bisschen auf die Fragen, was bedeutet das denn für nicht nur für Unternehmen, sondern vor allem für die HR-Abteilungen innerhalb der Unternehmen? Und wie du gerade schon gesagt hast, wenn nur 5% der KI-Projekte überhaupt am Ende erfolgreich sind und was bringen, dann muss man mit Sicherheit ja da schon auch ansetzen und ne, die Frage stellen, ja, haben wir diese Projekte vernünftig geplant? Sind wir die richtig angegangen? Haben wir ordentlich kommuniziert über diese Projekte? Haben wir unsere Mitarbeitenden mitgenommen auf die Reise? Oder warum sind sie sonst gescheitert? Kann ja auch technologische Gründe haben. Aber ich glaube, da muss man sich echt viele Gedanken machen. Dazu kommt, dass man sich wirklich die Frage stellen muss, welche Funktionen im Unternehmen, welche Rollen entstehen eigentlich gerade neu? Was brauchen wir an Skills, an Erfahrungen und an Ausbildungen in den nächsten Jahren? Ja, und damit einhergehend, haben wir diese Leute, müssen wir die ausbilden, müssen wir die von außen rekrutieren? Wie rekrutieren wir die von außen? Ja, das sind ja Wolken, sage ich jetzt mal, an Informationen und Anforderungen, die du heute noch gar nicht im Detail definieren kannst.
Ja, und das Interessante ist, also du hast jetzt zwei große Fragen gestellt. Also die erste Frage war in der Tat nach dem Plan oder der Strategie. Und in der Tat, sehr viele Firmen gehen dieses Thema technologischer Wandel, Automatisierung, Einsatz von künstlicher Intelligenz, tatsächlich mehr aus einer Art technologischen Spielzeug oder Tech-Spielzeug, Tech-Solutions oder so an. Und in der Tat, es ist häufig eine Frage einer ordentlichen Strategie. In der letzten Folge sprachen wir ja gerade über wenn ich einen Plan habe im Recruiting, ist die Chance, dass ich damit erfolgreich bin, wesentlich höher. Exakt dasselbe ist es eigentlich letztendlich hier. Ich bin positiv, dass diese Zahl, naja, sehr viel schlechter als 5% kann sie gar nicht werden, sondern dass im Laufe der Zeit das besser werden wird. Mit anderen Worten, der Druck auf Unternehmen wird auch nochmal tatsächlich größer, sich darüber Gedanken zu machen und einen Plan zu machen. Die zweite Frage, die du gestellt hast, wie ändern sich Rollen, wie ändern sich Aufgaben, das ist total spannend. Zwei Aspekte dazu. Auf dem Zukunftstag der mittelständischen Wirtschaft, gerade vor ein paar Wochen in Berlin, war ich im Gespräch mit einer Firma, ich glaube, die heißt Diamant Software. Eigentlich ein saublöder Name, aber nun gut, sie heißen so. Und die machen vor allem eines, nämlich Softwarelösungen beziehungsweise respektive KI-Lösungen im Finanzbereich. Und die haben in einem ihrer Vorträge mal gezeigt, wie sich also eine Stellenbeschreibung eines Finanzbuchhalters oder einer Finanzbuchhalterin jetzt, nicht irgendwann in der Zukunft, sondern jetzt bereits ändert. Und weil wir auch davon ausgehen, dass aufgrund der Automatisierungsmöglichkeiten, und wir kommen, wenn wir über demografischer Wandel sprechen, da auch noch mal speziell darauf, warum das so ist. Aber da ist unheimlich viel Druck, tatsächlich möglich, viel mehr Effizienzen zu generieren, die Automatisierung viel mehr zu nutzen, etc. Und auf einmal brauchst du nicht nur einfach Leute, die Buchhaltungssätze oder die geschäftliche Transaktionen korrekt verbuchen können? Nee, dafür hast du in der Zukunft KI. Was du aber brauchst, ist, dass es Leute gibt, die das kontrollieren können oder diese Prozesse definieren können, die Prozesse auch überwachen können, etc. Ja. Und ganz interessant ist jetzt eine ganz neue Entwicklung, also so ganz neu ist dieses Thema der agentischen KI auch nicht mehr. Die hat aber tatsächlich jetzt in den letzten Wochen nochmal einen echten Booster bekommen durch eine neue Applikation, über die ich gerade gestolpert bin, namens Paperclip heißt die. Durchaus mal googelnswert. Was ist Paperclip? Und das ist eine Software-Applikation oder eine KI-Agenten-Applikation, die sozusagen komplette Abteilungen abbildet. Also mit anderen Worten, da gibt es dann einen Abteilungsleiter. Eine KI hat die Abteilungsleiterfunktion und beginnt nun andere KIs zu, und Achtung, zu rekrutieren. Also mit anderen Worten, Stellenbeschreibungen zu machen für KIs, für diese KI-Agenten Ziele zu definieren, Stelleninhalte, um dann wiederum ein ganzes Team an KI-Agenten, die einen können Reisekosten verbuchen, die anderen verbuchen Kreditoren, Debitoren, das nächste Team macht Controlling und auf einmal hast du eine komplette Abteilung. Eine KI-Abteilung, die erstens kontrolliert werden will und wo du aber potenziell auch als Führungskraft wiederum Menschen und KI-Agenten gleichzeitig führst. Hast also auf einmal neue, komplett neue Aufgaben auch für Führungspositionen. Und da kommt auf einmal ein Momentum in diese ganze Geschichte, die uns in den nächsten, sehr wahrscheinlich Pi mal Auge, 10 Jahren, 5 bis 10 Jahren, wird da unheimlich viel geschehen, dass also so diese ganzen über Jahrzehnte, das ganze 20. und jetzt beginnende 21. Jahrhundert, was wir so an typischen Strombergschen Prozessen in Unternehmen kennen und lieben gelernt hat, auf einmal komplett, aber wirklich komplett auf den Kopf stellt.
Das ist ohnehin was ich bei mir schon jetzt die ganze Zeit so ein bisschen in den Gedanken festsetzt, dass Führung eigentlich der große Hebel ist in dieser ganzen Thematik. Weil du hast vorhin gesagt, ne, die Stellenanzeigen verändern sich jetzt schon, die Anforderungen verändern sich jetzt schon. Das tut es ja aber nicht nur für neue Mitarbeitende, die man sucht, sondern das tut es ja genauso auch für die bestehenden, die man schon im Team hat. Das heißt, du musst ja mit denen auch reden. Du musst die ja auch vorbereiten auf das, was auf sie zukommt. Du musst die schulen, fortbilden, vielleicht auch komplett neue Skillsets schulen und denen beibringen, weil sich einfach die Anforderungen an ihre Stelle komplett ändern. Und da muss man die Mitarbeitenden hier mitnehmen auf dieser Reise und muss sie entsprechend da auch durchführen, ja, ganz bewusst wirklich führen. Also ich glaube, und das ist mit Sicherheit auch einer der großen Gründe, warum so viele Projekte eben das dann doch nicht ins echte Leben schaffen. Ja, weil eben das Thema Führung oder das Thema Kommunikation nicht so funktioniert und funktioniert hat, wie es notwendig gewesen wäre.
Ja. Also wir zwei könnten jetzt wahrscheinlich ewig darüber sprechen, was man alles machen könnte. Aber letztendlich ist es vor allem die große Frage, die ich gerne an euch alle mitgeben möchte, sich zu beschäftigen damit, was kommt bei uns in der Firma vielleicht da konkreter auf uns zu. Wo steht unser Wettbewerb? Was sind eigentlich was sind eigentlich Entwicklungen bei unseren Kunden? Ja, oder bei unseren Lieferanten? Ja, mal wirklich sich die Fragen zu stellen, mit was für Parametern müssen wir uns eigentlich da beschäftigen? Also tatsächlich eine sehr große Herausforderung. Und wir haben erst über die erste Kraft von drei
Ja, genau.
gesprochen.
Jetzt sind wir alle sehr gespannt, was dann die zweite Kraft ist, von der du, über die es heute geht.
Naja, die zweite Kraft habe ich ja vorhin bereits angedeutet. Das ist der demografische Wandel. Ein paar Zahlen, Daten, einfach mit zur Illustration. Die aktuellsten Zahlen, die wir so kennen, besagen, dass Pi mal Auge im Jahr 2030, und das ist nicht in ferner, ferner Zukunft, sondern wir reden in Pi mal Auge 3,5 Jahren oder in 3 Jahren ungefähr, fehlen dem deutschen Arbeitsmarkt bereits rund um die 800.000 Arbeitskräfte. 800.000 Menschen, die also je nachdem Mallorca auf dem Hunsrück oder sonst wo eben ihre wohlverdiente Rente oder was auch immer machen. 800.000 unterm Strich fehlende Arbeitskräfte.
Und dann potenziert sich es aber noch mal, ne?
Und dann wird es erst groß. Wir reden also circa 3 bis 4 Jahre später von ungefähr circa 4 bis 5 Millionen Menschen, die dann fehlen werden. Es gibt also die Zahlen variieren in der Summe. Also wir reden von in der Summe circa 5 bis 7 Millionen Menschen. Bei immerhin, ich meine, wir reden heute, ich weiß nicht, was unsere Gesamtbevölkerung ist, 80 Millionen vielleicht, ja, irgendwie sowas. Also wir reden über einen erheblichen Prozentsatz der Bevölkerung. Und selbst wenn wir jetzt massenweise Migration betreiben würden, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir dieses Gap auffangen. Und das Interessante ist, das wissen wir auch tatsächlich aus bereits Analysen von beispielsweise StepStone oder der KfW oder so, dass also rund 2 Drittel aller Unternehmen heute entweder direkte oder indirekte Demografieprobleme spüren. Also beispielsweise, weil die Zeit, jemanden zu finden, größer wird. Ja, oder weil sie merken, holla die Waldfee, unser Durchschnittsalter ist irgendwo 50 plus und ich kann mir ungefähr ausrechnen, wann ich ein Problem bekomme. Und das Interessante dagegen, also das Problem hat die Majorität aller Unternehmen, aber nur 20%. 20% alle Unternehmen haben überhaupt einen Plan, damit wären wir wieder beim Plan, wie wir damit umgehen. Mit anderen Worten, noch nicht mal eine Idee, wie mich das überhaupt betreffen wird. Und das ist aber gleichzeitig nicht nur ein reines Produktivitätsproblem. Das also oder verfügbare Ressourcen, verfügbare Arbeitszeitenproblem, sondern es kursiert noch ein sehr schöner Begriff, der das Ganze noch mal diese eine Spur noch mal pikanter macht. Und dieser Begriff heißt unternehmerische Demenz.
Wow. Ob der Begriff so schön ist, das mag ich jetzt mal in den Raum stellen.
Naja, aber er ist bekannt
Aber
oder er ist
ja.
ja und was es bedeutet ist, dass mit diesen 800.000 Menschen im Jahr 2030 oder 5 Millionen oder wie viel auch immer ein paar Jahre später und je nachdem, wie viel Prozent in deinem Unternehmen davon betroffen sind, die nehmen nicht nur ihre schiere Arbeitskraft, also Zeit oder sowas, mit in ihre Rente, sondern auch ihr Wissen, ihre Erfahrungen, ja, auch diesen Reichtum an Erfahrung, wie gehe ich in der Krise mit irgendeinem oder mit einem Problem um oder so das, was eventuell auch gar nicht dokumentiert ist, nicht in irgendwelchen, ja, und da zu versuchen, eben auch zum Beispiel dieses Wissen zu sichern und gleichzeitig diese junge Generation, die auch noch veränderte Erwartungen hat, ja, das ist das demografische Problem.
echte Herausforderung, ja. Und das ist ja auch ja, bekannt, ich weiß jetzt nicht auf welchem Platz genau, aber dass der Fachkräftemangel immer noch in den Top 5 großen Problemen deutscher Unternehmen sich befindet. Ne, das ist von Branche zu Branche und auch von Region zu Region und von Unternehmen zu Unternehmen auch nochmal unterschiedlich. Aber es gibt immer noch sehr, sehr viele Unternehmen, die ein echtes Fachkräfteproblem haben, heute schon. Und das wird nochmal viel, viel krasser. Und da sehe ich jetzt wieder, um mal kurz die HR-Brille aufzusetzen. Zum einen wird das Recruiting nicht einfacher, weil du mit immer mehr Unternehmen um die gleichen Fachkräfte ringst. Und das wiederum bedeutet, deine Arbeitgebermarke wird immer viel wichtiger. Wir hatten ja vor kurzem auch eine Folge, ob man überhaupt noch Employer Branding braucht im Jahr 2026 und haben die ganz klar auch mit Ja, beantwortet. Und was wir jetzt gerade besprochen haben, macht das auch nochmal sehr deutlich, dass du eine richtig gute Arbeitgebermarke brauchst. Dass du ja, ohne die eventuell auch gar nicht auf Sicht überleben kannst als Unternehmen, weil du einfach die Fachkräfte nicht mehr bekommst, die du brauchst. Und wir können die ja gar nicht so viele Fachkräfte global rekrutieren, wie wir brauchen werden wahrscheinlich, zumindest nicht in allen Branchen, weil ja auch, wenn wir ehrlich sind, Deutschland als Land gar nicht mehr so attraktiv ist, ja, global betrachtet. Das heißt, Recruiting wird wichtiger, wird schwieriger, und gleichzeitig, um auch weniger rekrutieren zu müssen, wird das Thema Mitarbeiterbindung immer wichtiger. Also Retention wird ein absolut strategisches Thema, ja, weil wenn du die guten Leute halten kannst, musst du weniger rekrutieren. Wenn dir das nicht gelingt, musst du immer wieder neue Leute einstellen und ja, das ist dann so ein bisschen, da beißt sich die Katze in den Schwanz am Ende des Tages. Das heißt, eine richtig gute Strategie und richtig gute Mittel zur Mitarbeiterbindung werden essentiell wichtig werden in den nächsten Jahren.
Richtig, ja, hundertprozentig. Ja, und auch da wieder eigentlich noch mehr Fragen, als es wirklich Antworten sind. Ich meine, für die Tipps und Tricks und so, da kann man zum Beispiel in diese ganzen auch bisherigen 100 26 oder Recotention-Folgen mal reingehen, aber die Fragen, die tatsächlich für Unternehmen auch da sind, ist sich selber mal die Frage zu stellen, wie sieht eigentlich mein Altersprofil in der Firma aus? Wann werde ich beginnen, welche Art von Wissen zu verlieren? Wie gehe ich dann damit um? Ja, wo kann ich eventuell, keine Ahnung, Wissenstransferprogramme laufen lassen, gleichzeitig, aber es ist nicht nur ein Hebel, sondern ich brauche Recruiting, ich brauche Retention, ich brauche aber auch dann wiederum, wir sprachen in der ersten großen Kraft über Technologien, ich werde KI benötigen. Also KI ist nicht nur einfach, von vielen wird KI als eine Art Bedrohung gesehen, weil sie Arbeitsplätze nimmt. Ja, aber diese Arbeitnehmer oder Arbeitnehmenden, die gehen ja alle in Ruhestand. Also ich muss da auch etwas machen. Ich muss es ausbalancieren. Und diese Fragen muss sich jedes Unternehmen stellen. Wie gehen wir, egal wie klein ich als Unternehmen bin, egal ob ich ein lokales Handwerksunternehmen bin oder ein multinationaler Big Player, wie gehen wir damit um, damit wir in diesem Markt mit den Ressourcen, die wir haben, bestehen können?
Absolut, und die Frage musst du dir heute stellen.
Ja, die sollte man sich heute stellen.
Genau. So, jetzt haben wir.
Die ersten beiden Kräfte, technologische Disruption und demografischer Wandel. Das Interessante an denen ist, die kann man noch einigermaßen Naja, planen ist schwierig, aber zumindest ein gutes Gefühl dafür entwickeln und Maßnahmen entwickeln und auch wirklich unternehmensindividuelle Pläne auch entwickeln. Die dritte große Kraft, das ist die härteste Nuss
Ja,
oder
genau. Ich wollte
potenziell härteste.
es gerade noch sagen. Man kann bei den ersten beiden Kräften weiß man ungefähr, was auf einen zukommt. Ja, also bei
Genau, da
KI
kann
noch
ich
weniger
ungefähr abschätzen. Und
als beim demografischen Wandel. Aber die dritte Kraft, die ist eigentlich vollkommen unberechenbar aus
die
heutiger
ist
Sicht.
absolut unberechenbar. Und wir reden hier über Geopolitik. Jetzt kann man natürlich oft sagen, okay, was geht mich als mittelständischer, keine Ahnung, thüringisches oder niederbayerisches Unternehmen, was geht mich da Geopolitik an? Aber ich glaube, all diese Geschichten, die jetzt beispielsweise im Jahr 2026 passiert sind, mit dem Iran, wo auf einmal Treibstoffpreise explodieren oder Lieferketten wieder mal schwierig werden. Solche Sachen, ja, wo man also beginnen muss, tatsächlich sehr stark zu haushalten, die Steuerkassen auch nicht gut gefüllt sind, etc. In den Momenten merkt man, jo, wir sind hier. Egal, in was für einem Unternehmen wir werden direkte Auswirkungen der Geopolitik spüren.
Und nicht nur werden, wir spüren sie ja schon. Wir sind ja schon mittendrin in Ukraine-Krieg, in Iran-Krise, in Energieversorgungskrise und so weiter. Die deutsche Wirtschaft oder überhaupt die globale Wirtschaft spürt das ja heute schon. Und da sind ja noch Konflikte, die über uns schweben, die noch entstehen könnten, ja, die das Ganze noch mal viel unberechenbarer machen.
Richtig, genau, und es gibt eben nochmal viel härtere potenzielle Konflikte, die vor uns liegen. Der wahrscheinlich singulär bekannteste, berühmteste und auswirkungsreichste Thema wäre die Taiwan-Frage. Und das Interessante ist an Taiwan, aufgrund dieser über Jahrzehnte aufgebauten Distribution an Fähigkeiten und dieses globale Netzwerk und so weiter, ist eigentlich ein Effekt entstanden, dass Taiwan, die Insel Taiwan, vor allem für die Chipproduktion absolut kritisch ist. Und Chipproduktion, naja, von jedem Bosch-Bohrer über Apple iPhones bis zu Maschinen und Autos und Computer sowieso, und die Welt funktioniert nicht mehr ohne Chips. Wenn aber eine Insel zum Beispiel rund 90% der weltweiten Hochleistungschips produziert, dann kann ich ungefähr erahnen, das könnte eine Auswirkung haben. Wenn also aus politischen Gründen China eines Tages sagt, jo, und jetzt holen wir es nach quasi heim ins Reich. Und das ist ja erklärte Politik der Volksrepublik China. Es ist schriftlich niedergelegte Strategie. Und es ist relativ wahrscheinlich, dass sie also tatsächlich sofern es aus ihrer Sicht einigermaßen managebar wäre, einen Konflikt potenziell eingehen würden. Und es gibt zum Beispiel Bloomberg Economics hat eine Studie dazu gerade vor kurzem veröffentlicht. Ein Taiwan-Konflikt würde rund Pi mal Auge 10% des globalen Bruttoinlandsproduktes kosten. 10%. Im Vergleich, die Zahlen variieren so ein bisschen. Also im Vergleich, die Corona-Pandemie hat zu dem Zeitpunkt circa 1 bis 1,5% des globalen BIP gekostet. Und wir reden hier von 10%. Also potenziell ein Vielfaches. Und das ist Taiwan. Und das Interessante auf mehreren Veranstaltungen, was mir jetzt aufgefallen ist in Hamburg, in Berlin, also ist mir aufgefallen, dass die Bundeswehr sehr präsent ist auf diesen Konferenzen und den Dialog mit Unternehmen, mit großen Unternehmen und mittelständischen Unternehmen aktiv sucht. Und ich habe jetzt zum mittlerweile dritten Mal auf so einer Veranstaltung das klare Statement gehört, es ist nur eine Frage der Zeit, dass Russland die NATO-Grenze antesten will. Bisher war hauptsächlich die Rede von den baltischen Staaten. Es gab jetzt auch mal poppte das Gerücht auf, die Insel Rügen könnte durchaus auch von einem gewissen Interesse da sein. Und naja, und jedenfalls an einer der Veranstaltungen, das war auch bei dem Zukunftstag der mittelständischen Wirtschaft, saßen ein paar Unternehmer und ein Brigadegeneral der Bundeswehr da. Und da ging es auch darum, wie kann ich mich vorbereiten? Und es war ganz erstaunlich zu sehen, dass die Unternehmer hatten keinen Plan. Und da hat dieser Brigadegeneral hat gesagt, also ich habe von Ihrem Business keine Ahnung, aber wenn ich Ihnen eine Empfehlung geben dürfte, wenn Sie heute Abend nach Hause fahren und nächste Woche am Montag wieder bei sich im Büro sind, dann geben Sie Ihrer Personalabteilung bitte die Aufgabe, mal Inventur zu machen, wie viel Prozent Ihrer Mitarbeiter eventuell eingeladen werden würden in einem Konfliktfall von der Bundeswehr, vom Technischen Hilfswerk, vom Roten Kreuz oder sonstigen Organisationen, die also einen Konfliktfall managen müssten. Und da war auf einmal echt Silenzium in der Bude. Ja, weil man auf einmal gemerkt hat, holla, die Weltfee, das ist ernst. Und ich bin gleichzeitig im Moment tatsächlich in einer ganz interessanten, wie so eine Arbeitsgruppe gerade drin, wo es darum geht, wie können wir Führungsentscheidungen treffen unter extremen Bedingungen. Also mit anderen Worten, in einem Krisenfall. Wie können wir also üblicherweise in Unternehmen so Entscheidungen, bis die mal gefällt sind, bis alle Stakeholder abgeholt worden sind, da ist schon wieder die übernächste Krise vorbei. Ja, und hier geht es aber darum, wie können wir als Unternehmen möglichst schnell sogar agieren? Mit anderen Worten, es geht um die Fähigkeit, flexibel in Zeiten der Unsicherheit agieren zu können. Und das wird eine Herausforderung für Unternehmen, weil wir gleichzeitig natürlich immer noch davon ausgehen wollen, können, hoffen, dass solche Fälle nicht eintreten. Und selbst wenn es nicht solche militärischen Konflikte wären, aber wir sehen ja auch in vielen Unternehmen, da gibt es da mal Drohnenangriffe, so kleinere Sachen oder ja, wir müssen viel flexibler auch agieren können um uns mit besonderen Herausforderungen auseinandersetzen zu können.
Ja,
Das ist die Kraft Nummer drei.
würde ich jetzt mal sagen, hast du definitiv nicht zu viel versprochen mit dem dicken Brett, was du angekündigt hast.
Ja,
Wird mit Sicherheit auch
und
viele,
da
viele, die
hätte.
hier zuhören, ganz, ganz stark zum Nachdenken bringen. Ja, und da würde ich jetzt einfach mal noch die Frage stellen, was bedeutet es denn aus deiner Sicht für Führung? Also was müssen denn Unternehmen jetzt tun? Weil ich glaube, Führung ist auch hier wieder ein ganz wichtiger Hebel an der Stelle.
Also, das, was du ja auch immer wieder in den vergangenen Folgen gepredigt hast, jetzt speziell mit der aus Sicht des Recruitings, sich Pläne zu entwickeln. Also die Führung hat in der Tat nicht nur die Aufgabe, ich weiß nicht, irgendeine IT-Strategie zu entwickeln oder eine Marktstrategie, sondern in der Tat sich Gedanken zu machen mit diesen drei Kräften, die sich ja auch gegenseitig beeinflussen. Also der demografische Wandel hat eine direkte Auswirkung auf die technologische Disruption und vice versa. Und technologische Entwicklungen hängen auch direkt wiederum mit den Implikationen geopolitischer Zusammenhänge. Ja. Und dass man sich einfach da mal mit beschäftigt, wie gehe ich damit um? Was bedeutet das für mich als kleines Unternehmen? Wie gehen wir, wo haben wir eventuell größere Risiken? Wo sind das Risiken, die kann ich gar nicht kontrollieren, aber vielleicht etwas tun, dass ich vielleicht vorbereitet bin auf ja, bestimmte Sachen, um so einfach sich auseinanderzusetzen, tatsächlich, wie führe ich Menschen durch circa 10 bis 15 Jahre einer gesamteuropäischen oder westliche Welttransformation, die wir vor uns haben.
Genau, da sind wir beim Thema Plan. Ja, dass man kann das nicht alles vorausplanen. Ich glaube, das wäre utopisch anzunehmen. Aber man kann oder man sollte und vielleicht sogar man muss sich jetzt anfangen, Gedanken zu machen, was würde es denn bedeuten, wenn dieser und jener Fall eintritt für mich als Unternehmen und für meine Mitarbeitenden? Und wie würde ich damit umgehen wollen? Ja, damit man eben nicht dann vollkommen unvorbereitet dasteht, wenn der Fall eintritt. Und was die Geopolitik angeht, können wir unmöglich vorhersehen, was da noch alles passiert. Aber es gibt ja gewisse konkrete Risiken, die du auch schon teilweise benannt hast, über die man sich Gedanken machen kann. Man kann sich sehr, sehr konkrete Gedanken über den demografischen Wandel machen, weil der ist keine Fantasie, das ist und auch keine Utopie. Das ist eine sehr, sehr eindeutige Herausforderung für die nächsten 10 Jahre. Und genauso mit dem Thema technologische Entwicklung. Ja, wenn man sich da jetzt in den letzten Jahren noch nicht damit beschäftigt hat, dann wird es jetzt allerhöchste Zeit, das zu tun. Weil auch wenn du vielleicht sagst, ich will da gar nicht mitmachen, wirst du eventuell gezwungen sein, mitzumachen, weil du ansonsten nicht mehr mithalten kannst.
Ja. Und auch im dritten Punkt kann man sich tatsächlich auch vorbereiten. Also diese Hausaufgabe, die dieser Brigadegeneral den Unternehmerinnen und Unternehmern um sich herum da mitgegeben hat, die finde ich schon sehr gut. Also wirklich eine Inventur mal zu machen, wer meiner Mitarbeitenden wäre eventuell tatsächlich von irgendeiner Einberufung, weil die Person ist Reserveoffizier oder ist beim THW engagiert oder ja, was auch immer. Und dann sich eben die Überlegung zu machen, die hat er auch sehr konkret genannt, die Überlegung zu machen, wer ist eigentlich in meinem Unternehmen unabkömmlich? Weil man dann für solche Fälle beispielsweise beantragen kann, eine Unabkömmlichkeitsfreistellung oder irgendwie so, irgend so ein schicker Begriff war das eben mal wieder, ja. Jedenfalls, dass diese Menschen dann freigestellt werden, eventuell von einer Einberufung hier, da oder dort. Und man muss sich aber bewusst sein, dass wenn ich das nicht vorher gemacht habe, dann sind die Leute, stehen die Leute in meinem Unternehmen in dieser Zeit, in diesen Wochen beispielsweise nicht zur Verfügung. Ja, und da kann ich also tatsächlich auch bereits ein paar Sachen machen oder wie zum Beispiel meine Entscheidungswege eigentlich im Unternehmen sind. Und eine Sache, die du und ich ja auch immer wieder, über die wir sprechen, ist Vertrauensaufbau Richtung Kunden, Vertrauensaufbau Richtung Mitarbeitenden. Ja, also ganz viele Sachen, die man in diesen Themen auch machen kann.
Und sollte.
Das waren sie. Drei Kräfte, viele Hausaufgaben.
Oh ja, viele Fragen, wenig Antworten, aber das haben wir ja angekündigt, dass das so kommen wird. Genau, aber eine Frage habe ich noch. Nein, eigentlich musst du die Frage stellen, was wir beim nächsten Mal denn machen wollen.
Du darfst dir die Frage sehr gerne selber stellen, aber was mich in der Tat auch nochmal interessieren würde, wir haben ja, das wisst ihr ja immer, so den Wechsel zwischen Recruiting und Retention. Und wir hatten das letzte Mal so über diesen Plan gesprochen. Und der Plan ist ja eine Sache. Ja, Plan, Leute zu finden und sie ansprechen zu können und sie dann tatsächlich sogar bis ins Interview reingebracht zu haben. Aber was mich wirklich mal interessieren würde, und das würde ich gerne den Mike fragen, ist, was machst du, damit du wirklich gute Leute, Top-Talente, dann wirklich gewinnst?
Sehr spannende Frage. Beantworten wir beim nächsten Mal.
Schade, ich hätte direkt weiter plaudern können. Lieber Mike, es war schön, dich zu sehen.
Da muss ich dich jetzt mal tatsächlich an das auf 19 Minuten erweiterte 18-Minuten-Ziel erinnern.
Genau, das waren die längsten 19 Minuten unseres Lebens, lieber Mike.
Aber sehr
Also
spannend.
nicht die kürzeste Folge ever. Ich weiß nicht, welche Folge das war, aber wir hatten auch schon mal eine kürzeste Folge ever. Die könnte man jetzt als zumindest mathematischen Ausgleich direkt nachschieben.
Genau. Ja, in diesem Sinne, Christoph, vielen, vielen Dank für die Folge. Ich fand das super interessant, über diese Themen mal so ja, großflächig nachzudenken. Ja, ich bin mir sicher, dass viele, viele Leute jetzt viele Gedanken im Kopf haben und sich überlegen, puh, was mache ich denn jetzt damit?
Genau, und wenn du noch mal etwas mehr Hu haben willst, dann geh einfach auf meinen YouTube-Kanal, da habe ich ein ganzes Video zu dem Thema und noch zu anderen. Lieber Mike, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Recruitention, der Recruiting- und Retention-Podcast mit Mike Riedel und Christoph Kopp.